Meine sehr geehrten Damen und Herren, willkommen bei 5 Fragen um die Welt. Mein Name ist Wolfgang Köfken. Ich freue mich, dass Sie heute wieder mit eingeschaltet haben und dabei sind, ob im normalen TV-Programm oder ob Sie die Sendung hier als Podcast oder in der Mediathek verfolgen. Sie sind wahrscheinlich schon Zuschauerinnen oder Zuschauer, die das Format ein bisschen länger verfolgt. Wir blicken immer anhand der Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung weltweit in verschiedene Länder. Wir haben zuletzt nach Schweden geblickt, uns mit unserer Kollegin dort über die aktuelle Situation in Schweden und auch Finnland unterhalten. Und jetzt, bevor wir quasi in die Sommerpause gehen, haben wir uns auch ein Land auch in Europa ausgesucht, was vielleicht so ein bisschen zu dem Sommergefühl passt. Schlagwort Urlaub und Strand. Berge gibt es dort auch. Wir werden uns die nächsten gut 60 Minuten Zeit nehmen, um nach Griechenland zu blicken. Griechenland ist eine parlamentarische Republik, hat etwas mehr als 10 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Die Hauptstadt dürfte Ihnen allen bekannt sein, Athen, knapp über 600.000 Einwohnern. Griechenland, die Wiege der Demokratie. Wir haben Griechenland als Tourismusziel, nicht nur für Europäerinnen oder Europäer, sondern auch für Touristen weltweit. Das wird auch noch einen großen Bereich unseres Gesprächs gleich einnehmen. Griechenland besteht aus mehr als 3000 Inseln, davon sind etwa 87 bewohnt. Wir haben teilweise sehr große Distanzen in Griechenland zu überwinden. Nicht ganz unerheblich ist auch die EU-Außengrenze, die Griechenland hat. Und wie Sie das kennen, haben wir uns Kolleginnen und Kollegen aus unserem Büro in Griechenland angefragt, um gemeinsam über das Land zu sprechen. Sie kennen ganz unterschiedliche Formate. Wir haben mit einzelnen Kolleginnen und Kollegen gesprochen. Wir hatten Kolleginnen und Kollegen, die über ihr Land berichtet haben, aber an einem anderen Ort war, wo dann noch ein Kollege aus dem Büro dazugeschaltet war. Wir haben 2 vor der Kamera und so ist das auch heute der Fall. Es freut mich, dass sich meine Kollegin Regine Schubert und Monika Berg Zeit genommen haben, um uns aus Griechenland zu berichten. Regine Schubert ist seit August 2024 Büroleiterin in Athen für Griechenland verantwortlich, ist schon seit 2000 für die Friedrich-Ebert-Stiftung tätig, war in ihrer Laufbahn für die FES schon in der Zentrale in Berlin, hat die Büros in Bulgarien, Mali und Senegal mitbetreut, jeweils vor Ort, und hat Islamwissenschaften, Politikwissenschaften und Völkerrecht studiert. Liebe Regine, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Und Sie sehen rechts neben Regine Monika Berg. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in Athen. Eine Besonderheit, sie ist in Griechenland geboren, hat auch Politikwissenschaften studiert und war unter anderem schon Büroleiterin für Bundestagsabgeordnete und hat für den DAAD, den Deutschen Akademischen Auslandsdienst, gearbeitet. Ja, liebe Regine, liebe Monika, vielen Dank nochmal, dass ihr euch heute Zeit genommen habt. Und wir starten mit der Frage, mit der wir immer in unser Format starten. Ihr seid heute Morgen ins Büro gekommen oder auch gestern und die Tage zuvor. Was ist denn aktuell in Griechenland in den Schlagzeilen? Was beschäftigt die Griechinnen und Griechen, wenn sie morgens zur Arbeit pendeln oder wenn sie am Frühstückstisch sitzen, Radio hören, Fernseh schauen oder vielleicht noch ganz altmodisch eine Tageszeitung aufmachen und durchblättern? Was sind die Themen, die die Griechinnen und Griechen beschäftigt und die vielleicht auch euch im Büro in Athen umtreiben?
Ja, schönen guten Morgen. Kalimera aus Athen. Wir freuen uns, dass wir dabei sein können bei eurem Format. Und ja, was uns erstmal beschäftigt, wenn wir ins Büro kommen, in der Regel dauert es eine kleine Weile. Es ist eine Großstadt. Es ist zwar eine wunderbare Großstadt mit viel Kultur, aber auch mit viel Stau. Und wir fahren beide mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und das dauert. Und im Moment besonders, weil auch viele Touristen einfach in der Stadt sind und bis man dann im Zentrum ist. Und es ist heiß. Das ist auch eine Schlagzeile schon wieder. Das ist natürlich ein Thema, auf das wir später auch eingehen werden. Klimawandel. Also, dass so heiße Zeiten bereits im Juni, so hohe Temperaturen bereits im Juni gemessen werden. Also es ist jetzt noch nicht wahnsinnig hoch. Es wird heute in Athen auf 35 Grad gehen. Aber im letzten Jahr, Monika, da warst du hier bei 42 Grad. Das war für den Juni schon heftig. Und richtig geht es ja dann erst los im Juli und im August. Das war natürlich auch heute dann Thema in den Zeitungen. Ansonsten hauptsächlich Außenpolitik, Israel, Iran, der Krieg natürlich. Es wurden Griechen aus Israel evakuiert, zurückgebracht. Die sind heute früh hier am zentralen Platz in Athen, am Syntagma Platz angekommen. Ich gehe da jetzt nicht zu tief rein, weil ich denke, da werden wir im Bereich Außenpolitik und wie sich Griechenland positioniert, noch Näheres zu sagen. Ansonsten auch ein Thema, zu dem wir später sicher noch was sagen werden. Es gab ja diese große Zugkatastrophe vor 2 Jahren im Tempital. Der Zug zwischen ein Personenzug, der mit einem Güterzug zusammengestoßen ist, wo viele Studenten gestorben sind, was ein großer Skandal war, auch immer noch ist nach 2 Jahren, weil es immer noch nicht aufgearbeitet ist. Und dazu gibt es heute im Parlament eine Anhörung, auch wieder zur Einsetzung also mehrere Anträge, wo es darum geht, wie gehen wir damit um, wie arbeiten wir das auf, wer ist dafür verantwortlich. Und das war eigentlich weniger heute in den Schlagzeilen, aber bereits gestern. Und heute läuft eben diese Debatte. Dann ganz großes Thema, die Türkei, also Griechenland, Türkei. Auch da gehe ich später noch drauf ein. Die Türkei hat einen Plan zur maritimen Neuordnung vorgelegt, offiziell der UNESCO gestern. Darauf hat Griechenland heute reagiert. Sehr entspannt, wie ich fand. Es geht da um den Festland, also um den Festlandsockel. Im Prinzip geht es darum, wem gehört die Ägäis. Und Griechenland hat einen Plan vorgelegt im April. Der wurde auch praktisch von der EU abgesegnet. Und da gehört Griechenland praktisch die Ägäis, wo natürlich auch die griechischen Inseln bis kurz vor der türkischen Küste sind. Die Türkei hat jetzt gesagt, nein, uns gehört die halbe Ägäis. Also sie haben einen Plan vorgelegt. Bis zur Mitte, also praktisch durch griechische Inseln auch nochmal durch, geht diese Seegrenze. Und das hat natürlich, das hat jetzt erstmal keine rechtlichen Implikationen und das ist eigentlich auch nichts Neues. Das ist jetzt nur nochmal neu, dass sie so einen Plan vorgelegt haben. Im Prinzip geht es darum, dass Griechenland sagt, was auch übliche Rechtsprechung ist, griechische Inseln oder Inseln grundsätzlich haben auch einen Festlandsockel. Also das Meer darum gehört auch zu Griechenland. Ist dann immer noch die Frage, bis zu welcher Zone, also wie weit, aber da ganz viele griechische Inseln da ist es natürlich dann praktisch die ganze Ägäis und die Türkei negiert das.
Da können wir uns ja gleich nochmal drüber oder später unterhalten,
Genau, da können wir uns
wenn wir
später
um
nochmal drüber unterhalten.
Außenpolitik
Und,
gehen,
aber,
genau.
genau.
Vielleicht mag
Und
Monika noch ein
Monika,
bisschen was berichten,
genau.
als in Griechenland geboren und vielleicht auch mit den Irrungen und Wirrungen des griechischen Alltags dann doch ein bisschen vertrauter.
Ja, man wird. Zum einen mit der Zeit sicherlich gelassener. Ich merke aber auch, dass so manchmal die Toleranzschwelle doch ganz, ganz stark nach unten geht. Besonders auch in den Sommermonaten, weil in den letzten Jahren der Tourismus massiv zugenommen hat in Athen. Sodass es wirklich so ist, dass also zumindest auf dem Nachhauseweg morgens früh im Büro ist es noch nicht so schlimm, aber auf dem Nachhauseweg muss man sich schon manchmal so an der Ampel den Weg bahnen, um über die Straße zu kommen. Auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln, immer mehr Touristen. Es ist natürlich ein Hauptwirtschaftszweig dieses Landes, da werden wir ja später noch ausführlicher darüber sprechen. Aber was halt den Charakter der Stadt Athen angeht, der hat sich sehr verändert. Also gerade die Innenstadt besteht eigentlich nur noch hauptsächlich aus Hotels. Also man hat eben massiv die Gentrifizierung von traditionellen alten Stadtteilen in Athen Mitte im Zentrum. Das verändert den Charakter der Stadt. Die Leute können sich die Mieten nicht mehr leisten und müssen wegziehen. Es gibt immer mehr Bars, Cafés, Bars. Eine Bar reiht sich an das nächste Café. Das ist schon sehr auffallend. Und das tut mir natürlich irgendwo weh, weil ich die Stadt über Jahrzehnte kenne und Ja, das verfälscht so ein bisschen, finde ich,
Da reden wir
Athen.
ja gleich auch noch drüber, um zu schauen, was Griechenland tut, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken. Das ist ja nicht nur Griechenland ist davon betroffen, wenn man sich Regionen in Spanien oder auch in Italien oder Portugal angeht, die stehen vor ähnlichen Problemen. Regine, du hattest es gesagt, du hattest die Katastrophe im Tempital angesprochen. Lass uns so ein bisschen auf die Innenpolitik mitschauen. Anders als vielleicht jetzt europäische Nachbarstaaten, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sind in Deutschland, in Thüringen vor allen Dingen verortet, ist es wahrscheinlich so, und da nehme ich mich selber, als ich mich jetzt auf das Gespräch vorbereitet habe, gar nicht von aus, dass man so viel über die griechische Innenpolitik gar nicht weiß. Beziehungsweise, wenn man noch Themen der griechischen Innenpolitik in Erinnerung hat, sind das fiskalpolitische Bereiche aus den Nachwirkungen der Finanzkrise, europäische Bonds und so weiter. Das ist natürlich jetzt mittlerweile eine zweistellige Anzahl von Jahren her. Regine und Monika, nehmen uns doch so ein bisschen mit in die griechische Innenpolitik. Wir haben einen Regierungschef, der Neo-Demokratia anhört, einer liberal-konservativen Partei. Du hattest es angesprochen, diese Katastrophe im Tempital zieht auch innenpolitisch weite Kreise. Versuch das doch für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer mal so ein bisschen einzuordnen, wie sich die griechische Innenpolitik im Rückblick auf die letzten Jahre so ein bisschen gestaltet und was der aktuelle Stand in Athen und dann auch im gesamten Land ist.
Ja, ich würde mal den Aufschlag machen, wenn es dann so in die Vergangenheit geht. Da würde ich auch noch mal, wird sich auch Monika noch mal was da mehr dazu sagen können. Also mein Empfinden ist oder ist das oder andersrum, die Wirtschaftszahlen. Also Griechenland hat ein Wirtschaftswachstum. Es ist aus den Jahren der Krise heraus. Mitsotakis wird ja auch immer wieder gelobt dafür. Unser FES-Vorsitzender Martin Schulz, damals Präsident des Europaparlaments, hat ja gerade ein Interview gegeben, hat gesagt, er erntet natürlich auch die Früchte der damaligen Regierung unter Tsipras, die dafür die Weichen gestellt hat. Also wir haben dieses Wirtschaftswachstum, aber gleichzeitig, und das spüren wir hier auch ganz persönlich, merken die Griechen nicht viel von Wachstum. Also es ist ein großes Problem, dass wir haben riesige Preissteigerung, sicher ähnlich. Ich höre das jetzt immer von meinen Freunden aus Deutschland oder wir lesen es natürlich auch, dass es in Deutschland, dass der sogenannte Warenkorb auch immer teurer wird. Und das wird er auch in Griechenland. Dafür gibt es aber in Griechenland, also noch ist die Kaufkraft einfach noch viel niedriger. Und das ist die, glaube ich, die zweitniedrigste nach Bulgarien in der Europäischen Union. Und die Gehälter steigen nicht. Und ein Riesenproblem, was natürlich auch mit dem Tourismus zu tun hat, ist Wohnen. Also, dass man sich eigentlich Wohnen in Athen im Zentrum nicht mehr leisten kann oder auch einfach nichts mehr findet. Also, ich habe mich wirklich auch, als ich persönlich nach Athen gekommen bin und eine Wohnung gesucht habe, an dem Berliner Mietmarkt erinnert. Also, es gibt nichts und das, was es gibt, ist teuer. Ja? Als ich ankam, hatte ich den Eindruck, dass es dann eine große Apathie gibt im Land. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber und ich habe mir das auch erklären lassen, so ja, man hatte diese Jahre der Krise, man war immer in der Krise und man hat sich einfach jetzt nach Normalität gesehnt und man war auch müde, immer wieder sich zu wehren oder nach neuen Lösungen zu suchen oder einfach auch ums Überleben zu kämpfen. Also macht dann zwar keinen Spaß, teure Mieten zu bezahlen und es ist schwierig, damit umzugehen, aber zumindest hat man so ein bisschen Stabilität. Aber es hat, muss ich sagen, dann wohl doch eine Schwelle erreicht, wo es eben nicht mehr gereicht hat. Also, und deswegen hatten wir da komme ich gleich noch dazu, neben den Tempi-Protesten oder das hatten wir auch große Proteste und Generalstreik, wo das wirklich das ganze Land bestreikt wurde, die Menschen auf der Straße waren, demonstriert haben gegen die Teuerung. Möchtest du noch was sagen dazu, Monika, aus deinen?
Ja, gerne. Dieses Gefühl der Apathie, ja, das nehme ich auch wahr. Denn nach der Wirtschaftskrise kam ja dann auch Corona. Und da hat die griechische Regierung ja sehr hart durchgegriffen im Sinne von, wir durften ja eigentlich gar nicht mehr raus, wir waren wirklich eingesperrt. Das hat dann natürlich Folgen für die Gesellschaft, für die Wirtschaft, für den Tourismus ganz massiv. Und ja, jetzt fängt man an, sich langsam zu erholen. Aber wie Regine sagte, die Einkommen sind nach wie vor relativ niedrig im Vergleich zum Preisniveau. Und ich weiß gar nicht, irgendein Bekannter, ein Freund von mir sagte irgendwann mal zu mir, weißt du, die Leute haben zum Teil mit 2 bis 3 Jobs zu kämpfen und zu überleben. Die haben keine Zeit, um auf die Straße zu gehen. Also es ist eine Art Lethargie in Kombination mit einem, ja, ich sage mal, Überlebenskampf. Ja, und dann bleibt nicht viel Zeit für Protest, Alternativen. Ja.
Gibt es in Griechenland Bewegungen wie in anderen Staaten Europas oder der Welt, wo auf dem Spektrum der politischen Parteien die Ränder eine schnelle Stärkung erfahren? Wir sehen das jetzt, wenn man ein bisschen weiter, je weit zum Beispiel östlich von, in die westlich von euch blickt, in Ungarn, da ist es mittlerweile schon gefestigt, aber wir haben das natürlich auch hier in Deutschland oder in anderen EU-Staaten, jüngst in Polen. Das mit Blick auf die Krisen, und die hattet ihr ja angesprochen, es ist nicht nur Corona, sondern es ist auch die Wirtschaftskrise, die in Teilen ja in Griechenland wesentlich längere Nachwirkungen hatte, als sie das in anderen europäischen Staaten hatte. Habt ihr da in Griechenland ja eine Radikalisierung innerhalb des politischen Spektrums wahrnehmen können? Oder ist es tatsächlich diese Lethargie, die von euch beiden umschrieben wurde, die eher überwiegt, dass die Leute zu sehr mit ja, dem Kampf ums alltägliche Überleben beschäftigt sind und zu sagen, ich möchte mich in der wenigen Zeit, die ich irgendwie noch für mich nutzen kann oder wo ich ein bisschen durchschnaufen kann, da will ich mich mal nicht mit irgendwie der Gesellschaft oder Politik beschäftigen.
Also gibt es auf alle Fälle. Und ich denke, Monika wird dazu gleich noch, weil das ist auch Monikas Bereich bei uns im Büro, Bekämpfung des Rechtsextremismus. Das ist ein großes Thema, was wir seit Jahren bearbeiten. Vielleicht noch, aber zuvor noch allgemeiner. Also man sieht eine Stärkung der Ränder. Man sieht aber auch also ich empfinde es als sehr stark, sagen wir mal, außerparlamentarische Opposition, so eine autonome Szene. Also das ist ein Stadtviertel, Exarchia. Wenn ich zu Fuß ins Büro gehe, was ich im Moment angesichts der Temperatur nicht mache, aber manchmal mache ich das, dann laufe ich durch dieses Viertel. Das ist wirklich, das ist Kreuz Köln eigentlich in Athen. Und man sieht hier auch überall die entsprechenden, ja, Graffitis in den Straßen. Also diese Szene, habe ich das Gefühl, zumindest in Athen ist sie sehr groß. Dann sieht man auch weil es im Parlament viele Menschen sich nicht repräsentiert fühlen durch die etablierten Parteien und auch nicht durch die Opposition. Und da die Opposition sich aber wiederum, also als Antwort, ich weiß nicht, ob es eine direkte Antwort ist, aber sie zersplittert sich. Also wir haben sehr viele sehr linke Parteien. Wir haben auch, aber ich weiß gar nicht, ob man sie als, also sie ist auch ein bisschen verknöchert, habe ich so den Eindruck. Wir haben noch eine alte kommunistische Partei, aber die immer so bei 10% ist. Aber wir sehen eben sowohl im linken Spektrum als auch im extrem rechten Spektrum ein Potenzial, was meiner Meinung nach, meiner Beobachtung nach wächst. Auch aus Frustration über wie gesagt, das etablierte Parteiensystem.
Vielleicht kann Monika dazu noch mal was sagen, auch in dem Hinblick. Ich hatte es ja in der Eingangsvorstellung von Griechenland gesagt, es ist flächenmäßig sehr, sehr weite Distanzen. Da gibt es sicher auch Disparitäten zwischen jetzt der Metropole Athen oder anderen großen Städten und eher ländlich geprägten Regionen. Vielleicht kannst du da, Monika, auch noch mal was sagen, ob da wie in anderen Staaten Europas es auch so ist, dass die Städte vielleicht eher moderner, eher ein bisschen progressiver sind und im Land oder in der Fläche sind Parteien, die sich an den Rändern fischen, eher erfolgreicher.
Ja, das ist in der Tat so. Also man kann schon sagen, dass die großen Städte Athen und Thessaloniki und auch Patras eher progressiv, sage ich mal, wählen. Wobei man bei Thessaloniki, doch, da haben wir jetzt auch einen sozialdemokratischen Bürgermeister. Aber wenn man allgemein Nordgriechenland sich anguckt, das ist zum Beispiel eine Region in Griechenland, in der die konservativen und rechten Parteien sehr stark sind. Da gibt es einen sehr starken Einfluss auch der griechisch-orthodoxen Kirche in der Region. Und das ist sowieso ein Faktor, den man eigentlich bei allen Analysen immer berücksichtigen muss, die Stimme und die Rolle der griechisch-orthodoxen Kirche, die hier noch sehr stark ist. Auf der Peloponnes gibt es auch Regionen, wo rechte und auch rechtsextreme Parteien zumindest in der Vergangenheit sehr gute, leider Wahlergebnisse erzielt haben. Und auf den ostägäischen Inseln, da gab es, das war dann, sage ich mal, tagesaktuell oder nach, ja, tagesaktuell davon abhängig, als wir auf dem Höhepunkt der Krise der Geflüchteten, der Migrantinnen und Migranten waren, da wurden dann zum Teil auch eher die rechten Parteien gewählt, bevorzugt, die eben eher migrationsfeindlich eingestellt sind. Genau.
Vielleicht soweit erstmal dazu. Das ist vielleicht auch noch ein Thema, wenn wir um die Außenpolitik reden. Es ist ja auch immer davon abhängig, wer gerade im Parlament bzw. an der Regierung ist. Lasst uns ein Thema vornehmen, das vielleicht jetzt auch den größten Raum einnehmen wird, was ich eingangs auch schon gesagt habe, was oft mit Griechenland assoziiert wird, das Thema Tourismus. Griechenland ist eine Tourismusregion, die für Europa wahnsinnig attraktiv ist, aber auch für ja, Tourismus weltweit. Leute fliegen aus allen Teilen des Globus gefühlt ein, um sich Griechenland, die griechischen Inseln ja, anzuschauen und dort quasi ihren Urlaub zu machen. Heute war zumindest auch in der deutschen Presse hat man das gesehen. Man kann es vielleicht so ein bisschen sagen am Beispiel, vielleicht widersprecht ihr mir gleich, aber das kam mir so ein bisschen nahe, als hätte sich Griechenland so ein bisschen ein Beispiel an Venedig genommen. Es wird jetzt für Kreuzfahrttouristen, für Tagestouristen Gebühren erhoben, die im Schnitt zwischen 5 und 20 Euro, also 5 und 20 Euro liegen sollen, je nach Region. Natürlich Regionen wie Griechenland oder Thessaloniki oder Mykonos, die quasi Touristen-Hotspots Nummer 1 sind oder wo die großen Docks verortet sind, wo die Kreuzfahrtschiffe anlegen, dort wird es teurer werden als in anderen Regionen. Ist das in Griechenland auch so ein bisschen zwiespältig, dass man sagt, das ist einerseits ein starker Wirtschaftsfaktor, andererseits geht da zu Lasten, sage ich jetzt mal, von Mensch und Natur. Regine, du hattest es und auch Monika, du hattest es beschrieben, wenn ihr dann nach Hause geht, beziehungsweise der Wohnungsmarkt, dass dann Immobilienbesitzer vielleicht eher sagen, bevor ich meine Wohnung an eine griechische Familie vermiete, stelle ich die bei Airbnb rein, weil da kann ich monatlich ein Vielfaches von machen an Einnahmen. Und von den Naturschäden natürlich nicht zu sprechen. Das ist jetzt auch was in der jüngsten Vergangenheit immer wieder auftaucht. Wenn man sich anschaut, wenn es Nachrichten aus Griechenland gibt, die es auch in die Hauptnachrichten in Deutschland oder anderen europäischen Staaten finden, sind es vor allen Dingen ja, Feuer. Also die Natur, die quasi dort den Menschen zu schaffen macht. Wie kennzeichnet oder wie nehmt ihr dieses ganze Feld des Tourismus in Griechenland war? Es ist Fluch und Segen gleichzeitig. Haben die Griechen da vielleicht etwas aufgebaut, was sie jetzt gar nicht mehr kontrollieren können? Oder wie versuchen jetzt die griechischen Politikerinnen und Politiker, die Regierung, die Städte, die Region, dem ein Herr zu werden, ohne quasi die Touristen komplett zu verprellen? Und daran anschließend, dann gebe ich euch gleich das Wort, wie kommt das vielleicht auch bei den Touristinnen und Touristen an?
Also deine lange Vorrede zeigt ja schon, es ist ein wirklich sehr komplexer Bereich. Natürlich, es ist die griechische, wird hier auch so bezeichnet, die griechische Schwerindustrie. Ja, also das ist einfach so auch das Backbone der Wirtschaft. Und natürlich würde man hier jetzt da das nicht radikal ändern wollen. Aber es ist natürlich alle Probleme, die du beschrieben hast. Ne? Also Wohnung auf den Inseln, auf Inseln wie Santorini, auf Mykonos, da gibt es auch Ärzte und Lehrer und Schulkinder und die finden keine Wohnung. Also es gibt einfach keine Wohnung, weil es werden Wohnungen vermietet, aber man macht mehr Geld damit, wenn man sie nur im Sommer an Touristen vermietet. Es gibt auch Menschen, die auf den Inseln wohnen, die dann also die Hauptreisezeit ist hier Juli und August, wo auch ganz Griechenland unterwegs ist. Die dann ausziehen und praktisch ihre eigene Wohnung an Touristen vermieten und die ziehen dann wieder zu ihren Eltern irgendwo aufs Festland oder wo auch immer. Es gibt das ganz große Problem, dass Griechen sich keinen Urlaub mehr leisten können. Also auch ich muss sagen, ich fahre jetzt im Sommer nicht auf die Kykladen, weil die Fährpreise so enorm gestiegen sind, weil man auch fast nichts mehr findet, weil alles ausgebucht ist. Und ehrlich gesagt, weil es auch dann zum Teil wirklich nicht mehr schön ist. Wenn ich auf einer kleinen Insel bin, also und ich rede jetzt noch nicht mal von Mykonos oder Santorini, ja, also wo sie dann auch noch eben das, was du gesagt hast, wo man dann auch noch die Kreuzfahrttouristen hat, die pro Tag so ein Kreuzfahrtschiff ist ein Vielfaches der Inselbevölkerung, die sich dann durch die Gassen schieben und die ja auch nichts da lassen. Ja, die trinken vielleicht mal einen Kaffee oder kaufen sich ein kleines Souvenir, aber die haben die schlafen und die essen auf ihrem Schiff. Die haben ja ihr riesiges schwimmendes Hotel und die sind wirklich gigantisch. Also ich wohne in Athen auf einem der, also Athen hat ja viele Hügel. Also dieses ganze Land ist ja wahnsinnig bergig. Ich wohne auf einem der Hügel ziemlich weit oben und ich kann, obwohl es relativ weit weg ist, bis nach Piräus runtersehen. Und das ist gigantisch, wenn da so ein Kreuzfahrtschiff ist. Da denkt man wirklich, was ist jetzt heute? Was ist da passiert? Also das ist. Also fast schon bedrohlich empfinde ich das. Und ich bin heilfroh, dass zumindest das geschafft wurde, dass jetzt eben dafür Gebühren bezahlt werden. Natürlich gab es ein paar Proteste von den Unternehmen, aber ich fand, die waren relativ leise. Und ich glaube, das ist im Interesse von jedem hier, dass da zumindest auch dafür bezahlt wird. Weil ich meine, die nutzen die Infrastruktur und alles. Und wie gesagt, die Bevölkerung profitiert da nicht wirklich von. Ein anderes großes Problem ist, und das ist ein riesiges Problem, also Klimawandel, Wasser, Brände, also Hitze. Ich habe im letzten Jahr, Monika kann ja vielleicht noch was zu sagen, nachher zu den Bränden nur ganz kurz. Als ich letztes Jahr ankam im August, habe ich einen Kurzurlaub gemacht auf einer der Inseln hier im Saronischen Golf, eine halbe Stunde vom Athen mit dem Schiff. Auf einmal verdunkelte sich der Himmel. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Wir hatten Sonnenuntergang um 4 Uhr nachmittags. Das waren die Brände um Athen, wo die Rauchwolken bis über die Inseln gezogen sind. Und zwar so weit, dass sie wirklich, das war schaurig schön, ja, wie so ein Atompilz, der auch irgendwie was Schönes hat. Das war also ein schöner Himmel, aber gruselig. Es war wirklich massiv und diese Waldbrände werden massiver. Und sie sind auch auf den Inseln, sie sind nicht nur auf Athen, in Athen, sie sind im ganzen Land. Und es gibt immer weniger Wasser, also es regnet immer weniger. Letztes Jahr habe ich einen Sprachkurs gemacht auf einer Insel, da war ich im April, wo es normalerweise grün ist. Es hatte im Winter zweimal geregnet und auch nur ganz wenig. Es war alles braun, so wie es braun im Herbst ist. Also, um es kurz zu machen, es gibt zu wenig Wasser. Und da ist der Tourismus verstärkt natürlich noch das Problem. Denn es werden immer noch Hotels, Privatwohnungen mit Swimmingpool gebaut. Es wird dann mal gesagt, ja, die sollen mit Meerwasser gefüllt werden. Aber wirklich eine Strategie gibt es da nicht. Und Gesetze, also dahingehend auch nicht wirklich. Und wir haben Inseln, die Inseln waren eigentlich immer autark. Oder sie haben auch landwirtschaftliche Produkte exportiert. Sie sind auch berühmt oder bekannt für landwirtschaftliche Produkte, wie Naxos beispielsweise. Die Bauern werden verdrängt, einerseits dadurch, dass auf dem Land neben ihnen dann Hotels gebaut werden. Aber auch einfach dadurch, dass sie kein Wasser mehr haben. Und dann fangen sie an zu graben in tiefere Grundwasserschichten. Und das ist natürlich teuer, verteuert die Produkte. Also ich habe gerade einen Artikel gelesen, in einer griechischen Tageszeitung, wo die Bauern gesagt haben, wir müssen eigentlich aufhören. Ja, und dann muss man Produkte importieren. Es geht auch das was die Touristen auch lieben. Ja? Die Atmosphäre, die guten Produkte, das gesunde Olivenöl, der gute Wein von den Kikladen. Ja, das auch dieses das Traditionelle, das geht dann natürlich verloren. Dann haben wir nur noch Disneyland auf diesen Inseln. Und das habe ich auch schon von Bekannten, die auf den Inseln waren, die waren auch enttäuscht bei einigen Inseln und gesagt haben, so, ja, so hätten sie sich das nicht vorgestellt, ist ja gar keine Tradition mehr da. Und das ist das, was passiert. Und da gibt es relativ, also dann haben wir noch Meerwasserentsalzungsanlagen. Aber Meerwasserentsalzungsanlagen sind eben auch nicht nachhaltig. Also Meerwasserentsalzungsanlagen brauchen Strom. Und das Wasser ist auch kein reines Trinkwasser. Wenn ich mich richtig erinnere, Monika, es ist so ein bisschen so, also nicht ganz Brackwasser, aber es ist jedenfalls, man kann es im Pool tun, aber man soll es nicht trinken. Ja? Und ich weiß auch nicht, was es mit dem Boden bei der Landwirtschaft macht. Und auch das im letzten Jahr, da waren die Feuer, also die Waldbrände um Athen, und da wurde so eine ich kenne mich technisch nicht aus, aber Umspannungsleitung oder war in diesem Bereich, wo das Feuer gewütet hat, ist ausgefallen. Und dann hatten einige Inseln kein Wasser mehr, weil sie keinen Strom mehr hatten. Ja, also man sitzt da auch so ein bisschen, also wirklich auch auf einer Zeitbombe. Und jetzt mein wichtigster Punkt ist eigentlich, es gibt nicht wirklich einen Plan. Also es gibt natürlich die Tourismusstrategie der griechischen Regierung. Die spricht auch von Nachhaltigkeit. Aber was sie mit nachhaltig meinen, ist, dass nachhaltig Geld fließt. Ja, aber es ist nicht, dass es, dass, und da wird, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Monika, korrigiere mich, ist das, wird der Tourismus in drei Segmente eingeteilt. Also einmal der Massentourismus. Da müssen wir nicht viel reintun, die kommen sowieso, die legen sich an die Sandstrände, die Touristen in Chalkidiki oder in Rhodos. Der Pauschaltourismus, da verdienen wir auch nicht so viel dran, weil das ist hauptsächlich in der Hand ausländischer Konzerne. Also müssen wir uns auch nicht drum kümmern, läuft. Ne? Dann das zweite Segment, dann haben wir die Inseln, wo sehr viele Touristen sind, auch Individualtouristen, aber die eigentlich schon kaputt sind, ne? Also, oder wo nicht mehr viel zu machen ist. Also man kann nicht noch den Tourismus steigern, also nicht noch mehr Wertschöpfung machen in Mykonos oder in Santorini. Und dann kommt die Idee, ja, dann gehen wir doch jetzt auf andere Inseln. Und das ist für mich so ein bisschen, als ich das gelesen habe, wo ich dachte, ja, dann werden jetzt die nächsten Inseln kaputt gemacht, weil ich habe nicht gelesen, dass es da einen wirklichen Plan für Nachhaltigkeit gibt, sondern im Gegenteil, dass der Tourismus, der im Interesse, also an dem man interessiert ist, ist der High-End-Tourismus. Also wirklich die Superreichen, die auch mit dem Helikopter dann irgendwie auf die Insel fliegen und dann in ihrer Villa mit eigenem Pool sitzen. Ja, da sind wir dann wieder dabei.
Könnt ihr vielleicht ein bisschen was dazu sagen, was das an Größenordnung ist, an fiskalpolitisch? Also wie viel nimmt der griechische Staat dabei ein? Weil es scheint ja, so wie du das darstellst, vielleicht kann Monika da gleich auch nochmal zu ergänzen, so zu sein, dass es da eine sehr starke Lobby gibt. Also was ihr jetzt äußert, die griechische Bevölkerung scheint ja da in weiten Teilen nicht mit d'accord zu gehen, übereinzustimmen, scheint ja Veränderungen zu wollen. Aber seitens der Politik ist es dann doch eher so, gibt es da Lobbyorganisationen oder griechische Hoteliers, Fährbetreiber, Vergleich mit denen in Österreich, wenn man Liftbetreiber hat, die sich dann auch immer mit Naturschützern und der lokalen Bevölkerung aneinander geraten, weil sie sagen, wir brauchen da noch einen Lift, um mehr Tourismus auf den Berg zu bringen, die natürlich auch eine sehr starke Lobby haben, weil sie dem Staat sehr viel Geld einbringen.
Also ich denke, man muss differenzieren. Es ist jetzt auch nicht, dass das und es gibt viele verschiedene Stimmen und das macht es natürlich auch so schwierig und ganz viele verschiedene Interessen. Es ist auch nicht so, dass nur der Staat verdient und die Menschen nicht und die sind alle dagegen. Die Menschen, da gibt es ganz Unterschiede. Da gibt es die Griechen, die auch gerne wieder einen Urlaub auf einer Insel machen würden und sich das einfach nicht leisten können. Zumindest nicht im Juli, August, wenn die Kinder Ferien haben. Und dann gibt es aber auch ganz viele Griechen, die natürlich auch verdienen an den Inseln und an ihren Grundstücken und die auch gut verdienen und die natürlich auch ein Interesse daran haben. Das ist ja auch interessant, wenn man sieht, dass beispielsweise auf den Inseln die Grundstücke, die am Meer sind, das war früher der Ausschuss. Das hat man dem ungeliebten Neffen, hat man dieses Grundstück dann vererbt oder so, ja, weil man es eigentlich nicht braucht und es noch mehr Arbeit gemacht hat. Das ist Brachland, war versalzen. Was macht man damit? Da war keine Landwirtschaft möglich. Und die haben jetzt wirklich, also da also große Wertschöpfung drin. Ja? Also die Leute verdienen ja auch. Also es ist nicht so, dass alle jetzt dagegen sind, aber da gibt es ganz unterschiedliche Interessen. Und vielleicht, Monika, möchtest du noch zu den unterschiedlichen Gruppen oder Interessensgruppen auch was sagen oder was?
Ja, ich kann gerne noch ein paar Punkte ergänzen. Also der Tourismus trägt mit, ich glaube, 25% zur Wirtschaft Griechenlands bei. Das ist natürlich ein Viertel, ein ganz erheblicher Anteil. Das heißt, es ist aber auch ein sehr empfindlicher Bereich. Sprich, während der Corona-Krise gab es einen massiven Einbruch. Auch jetzt mit dem Konflikt und mit dem Krieg zwischen Israel und Iran fürchtet die griechische Regierung, dass wesentlich weniger oder fast gar keine israelischen, also Touristen aus Israel kommen, die sehr zahlungskräftig sind in der Regel. Also das ist ein Sektor, der sehr sensibel auf Krisen jeglicher Art reagiert. Das vielleicht noch als ein Punkt. Und was du erwähntest, Regine, genau, also man hat jetzt mehr im Blick die sehr gut zahlenden Tourismus, also das Luxus-Touristen, das ist das Luxussegment, würde ich sagen, die Luxuskundschaft. Und da gibt es eben auch auf den Inseln, die bisher nicht so im Fokus waren, zum Beispiel Milos, eine wunderschöne Insel. Ich war noch nicht da, aber sie soll sehr schön sein. Gibt es eben ganz konkret Projekte, große Hotelanlagen, große Luxusanlagen zu bauen in Gebieten, die eigentlich unter Naturschutz stehen. Und da kommt dann das Stichwort Korruption so ein bisschen ins Spiel, weil dann natürlich bestimmte Gesetze umgangen werden. Genehmigungen erkauft werden. Ich weiß aber, dass auf Milos zum Beispiel die regionale Community dort ganz stark dagegen vorgegangen ist und erstmal jetzt den Bau einer solchen Luxusanlage gestoppt hat. Also es regt sich punktuell schon auch Widerstand. Er ist aber nicht wirklich so organisiert, wie man das zum Beispiel aus Spanien hört.
Also ich war auch, als ich letztes Jahr auf Tinos war, da ging es auch darum, da wurde an einem der schönsten Strände eine große Hotelanlage errichtet. Also die konnte man wirklich von Weitem sehen. Und wie gesagt, diese Insel, die schon im April trocken war, also mit einem Pool für jedes Zimmer. Und da gab es wohl Proteste. Und ich habe mit den Leuten gesprochen und gefragt, so ja, und wie geht es jetzt weiter? Und die meinten, ja, der Protest hat nichts gebracht und jetzt wird halt gebaut. Ja, also das ist auch einfach. Das wird dann zum Teil eben auch wegignoriert. Und so eine Inselbevölkerung ist nicht so groß. Das interessiert dann vielleicht auch nicht so sehr. Und dann gibt es natürlich auch noch das, also ich meine, überall, wo, Monika, du hast das genannt, Stichwort Korruption, wo Geld zu machen ist, gibt es eben auch, ja, gibt es Korruption, werden Auflagen im Gang oder es wird, oder schlimmere Sachen. Also ein Beispiel aus Mykonos. Wenn man was bauen will auf einer griechischen Insel, ja, also man braucht die Genehmigung des Bauamtes, man braucht so eine Art Unbedenklichkeitsbescheinigung, und man braucht die Genehmigung der antiken Behörde, weil überall da antike Artefakte im Boden liegen. Ja. Der Chef der antiken Behörde von Mykonos, es war hier auch in den Schlagzeilen, wurde in Athen auf offener Straße zusammengeschlagen. Er ist danach zurückgetreten. Das im Bauamt, da gab es tatsächlich auch eine Untersuchung. Und ab einem bestimmten Punkt sind alle, also es sind die meisten Mitarbeiter des Bauamtes, haben gekündigt. Also niemand kündigt in Griechenland freiwillig
Aus dem Staatsdienst wahrscheinlich, ne?
Ein Job im Staatsdienst, ne? Also entweder wurde das vergoldet oder man fühlte sich bedroht. Also aber da wird schon mit echt harten Bandagen gekämpft. Und das, wir sprechen hier, ja, Mykonos, Santorini, haben wir jetzt mitbekommen, dass einfach viel illegal gebaut wurde, dass praktisch diese Caldera durch Löcher, also dieser Bimsstein. Es gibt ja traditionelle Höhlenwohnungen, ja, aber was da gemacht wurde, was als traditionelle Höhlenwohnung verkauft wurde, ist einfach, kam jetzt raus im Zuge dieser Erdbebenserie, wo es auch darum geht, wie sicher ist das, in diesen Hotels zu wohnen. Ja, dass da eben illegal auch auf Gemeindeland einfach, ja, praktisch also es wurde dieser Berg durchlöchert, das beschreibt es vielleicht am besten. Und da kann man sich vorstellen, was bei einem Erdbeben, bei einem großen Beben passiert. Ja? Also in einem porösen Gestein. Und da wurde eben nicht gegen vorgegangen, zumindest.
Also wir sehen, der Tourismus ist nach wie vor ein Themenbereich, der Griechenland und die Griechinnen und Griechen nachhaltig beschäftigen wird. Und wenn ich euch richtig verstanden habe, gibt es da jetzt, es gibt immer mal wieder Verbesserungen, wie wir hatten es eingangs erwähnt, dass jetzt Gebühren fällig werden für Tagestouristen von Kreuzfahrtschiffen. Aber das sind, so wie ich das jetzt rausgelesen habe, folgt das jetzt noch keinem größeren Konzept, was ihr auch angesprochen habt. Tourismus füttert sich vor allen Dingen aus Menschen, die aus dem Ausland hinzukommen. Nun ist es so, wenn wir den Fokus ein bisschen größer ziehen und aus Griechenland rauszoomen, dann müssen wir gar nicht so weit rauszoomen, um zu gucken oder um zu sehen, da gibt es zahlreiche globale Krisen. Wir haben den Krieg in der Ukraine, der jetzt auch nicht so weit weg ist. Wir haben die jüngsten Entwicklungen in Israel, die seit dem Anfang Oktober vor 2 Jahren dort die Israelis und Palästinenser und den Gazastreifen betreffen. Wir haben jüngst die Angriffe, gegenseitigen Angriffe Israels und Iran aufeinander. Regina, du hattest es gesagt, zahlungskräftige israelische Touristen bleiben aus. Griechenland ist jetzt kein Staat, wo wir jetzt wie andere Staaten, die sich auf dem internationalen Parkett irgendwie hervortun und versuchen quasi auch international Einfluss zu nehmen, vielleicht als Vermittler aufzutreten, wobei es da mittlerweile ja auch ist, dass es da eine Verschiebung gibt, muss man nach Washington mal schauen, da verschiebt sich auch ganz viel und die Welt, hat man das Gefühl, muss sich so ein bisschen neu ordnen. Welche Rolle nimmt Griechenland ein? Du hast es auch gesagt, Regina, es ist dieser Plan für maritime Neuordnung mit der Türkei. Griechenland und Türkei sind zwar Nachbarn, aber jetzt vielleicht nicht die besten Nachbarn, wenn man es jetzt umschreiben will. Wir haben die EU-Außengrenze, wir haben Flüchtlingsströme in der Vergangenheit, die da drüber und durch gegangen sind. Wie verhält sich Griechenland jetzt in dem Kontext der, sage ich jetzt mal, geografischen Verortung, die ja doch einige Konflikte tangiert und auch quasi im viel größeren Kontext? Hat Griechenland Kapazitäten, Potenzial, nicht nur international den eigenen Einfluss geltend zu machen, sondern auch als Vermittler, Wiege der Demokratie dort irgendwie zur Geltung zu kommen?
Also in Griechenland, ich habe es ja eben auch schon mal angesprochen eingangs, Verhältnis Türkei, Diskussionen um Festlandsockel, um Seegrenzen. In Griechenland wird alles in der Außenpolitik, habe ich den Eindruck, durch die Brille gesehen, nützt es der Türkei? Was bedeutet, stärkt es die Türkei? Was bedeutet das für uns? Also Türkei wird auch immer noch als Bedrohung gesehen. Griechenland hat ein sehr hohes, im Vergleich, europäischen Vergleich, ein sehr hohes Budget für Rüstung. Und man muss vielleicht ganz kurz also in die Geschichte zurückgehen. Ja, also Byzanz, also Nachfolge, wir haben die Antike, danach kam Byzanz, das also Ostrom, das war eigentlich ein griechisch geprägtes, von griechischer Kultur geprägtes großes Reich, das auf dem Territorium praktisch der heutigen Türkei liegt und noch weiter. Dann kam das Osmanische Reich. Das Osmanische Reich war praktisch der Nachfolger des Byzantinischen Reiches. Das weiß man auch, ich wusste das erst auch nicht, ich musste mir das auch erst anlesen, und ich fand das hochinteressant, auch gerade, weil die Elite oder ein großer Teil der Elite im Osmanischen Reich auch griechisch geprägt war. Und erst viel später, ich erspare uns jetzt die Details, aber kam es zum griechischen Unabhängigkeitskampf und dann kam es dazu zur Gründung des griechischen Staates auf einem sehr kleinen Territorium, also auf einem kleineren Territorium als des heutigen Griechenlandes. Und das Zentrum war aber vorher, das traditionelle Zentrum der griechischen Kultur oder des griechischen, auch will ich sagen, Bewusstseins, war Konstantinopel. Also wenn ihr hier seid in Griechenland, in Athen, da wird auch immer von, also es wird nie Istanbul gesagt, es ist immer Konstantinopel. Und dann kam eben nach den Balkankriegen, ich bespare jetzt auch da die Details, 1922 der große Bevölkerungsaustausch zwischen der Türkei und Griechenland. Wo also Millionen Menschen auf beiden Seiten ihre Heimat verloren haben. Es haben ja auch viele ethnische Türken im heutigen Griechenland gelebt. Und seitdem, ich denke, das hat traumatisiert, und die Türkei wird nach wie vor oder wurde danach auch hauptsächlich als Bedrohung empfunden und eben nicht als Freund und Nachbar. Und mein Eindruck ist, dass das auf der, also in der offiziellen Politik, also da ist ganz viel Säbelrasseln, da gehen auch sofort die Emotionen hoch, aber dann wird doch pragmatisch gehandelt. Also, und da hat sich auch viel getan in den letzten Jahren, und auch gerade auf zivilgesellschaftlicher Ebene hat sich viel getan. Also ich erinnere mich, ich bin als Studentin immer gerne nach Griechenland gereist, wir reden von den 90er Jahren, auch auf die Inseln, die vor der türkischen Küste waren. Da durfte man zum Teil nicht hinfahren in die Türkei, wenn man in Griechenland war, mit einer Pauschalreise. Man durfte auch als Türke nicht nach Griechenland reisen. Das ist ganz anders. Wir haben ein großes touristisches Segment, also Türken, die diese ostgriechischen Inseln besuchen. Und was ich gehört habe, sind die auch sehr beliebt. Also das ist sind immer freundlich und höflich, und man ist ja auch von der Mentalität her vielleicht auch nicht so weit auseinander. Also man versteht sich in der Regel gut, und wir als Ebert-Stiftung, wir versuchen auch gerade auf zivilgesellschaftlicher Ebene auch immer Gesprächskanäle zu haben, auch für schwierige Zeiten. Also wir machen regelmäßig zweimal im Jahr eine Konferenz, ein Seminar mit Journalisten und Vertretern der Zivilgesellschaft, teilweise auch Parlamentariern, Griechenland, Türkei und Zypern, wo wir über verschiedene politische Themen sprechen und auch einfach, wie gesagt, diese Kanäle offen zu halten. Und ich sage mal, zwischenmenschlich ist das super. Ja, da ist überhaupt kein Problem. Und ich denke, auf der Ebene läuft das auch gut. Aber man muss einfach wissen, also die Friktionen sind da. Und wenn irgendwas passiert, und das ist jetzt auch, wenn wir gucken, Iran, Israel, die Frage, die sofort gestellt wurde in den griechischen Medien, war, was bedeutet das jetzt stärker, wenn der Iran geschwächt wird, stärkt das die Türkei? Und was bedeutet das für uns? Und die sind doch sowieso schon stärker geworden, weil ja jetzt Syrien die Probleme hatte. Ja, und was macht das jetzt mit unseren Beziehungen? Und da geht es dann aber auch, muss man auch sagen, ganz klar um Interessenpolitik. Ja, wem gehört die Ägäis? Es ist eben nicht nur, wer kann irgendwie wo baden, sondern da geht es um Energiegewinnung, um Energieprojekte, und zum Beispiel gibt es ein Projekt, das war gestern in den Schlagzeilen, nicht heute, dass eine Stromtrasse, die gebaut werden soll, also Unterseekabel, um das erste Mal Zypern an den europäischen Kontinent anzubinden, weil das ist das einzige EU-Land, was nicht angebunden ist. Das würde von Griechenland nach Zypern und dann weiter nach Israel gehen, dieses Kabel. Und das wäre auch das längste Unterseestromkabel, glaube ich, was jemals gebaut wurde, wenn es dann gebaut werden würde, weil sie hatten angefangen mit Bohrungen vor der Insel Kassos. Ich könnte es jetzt hier zeigen an meiner schönen Karte hinter uns. Also, du kannst es ja nicht zeigen. Hier, ganz unten bei Kreta. Also wurden irgendwelche Probebohrungen gemacht und dann tauchten sofort türkische Schiffe auf. Ja. Und gesagt, das ist unser Meer. Und ja.
Monika, du bist gebürtig in Griechenland, du bist schon länger dort vor Ort. Wie zeichnet sich das aus deiner Sicht da, die griechische Außenpolitik? Regina hat jetzt ganz viel dazu gesagt, vor allen Dingen zum Verhältnis Griechenland-Türkei oder Israel, aber immer wieder diesen starken Fokus, was passiert dann, wenn irgendwo auf der Welt was passiert mit den Türken und welche Auswirkungen hat das für uns als Griechinnen und Griechen? Was ist aber auch vielleicht so in den griechischen Medien, wie werden dort Konflikte oder auch weltpolitische Entwicklungen kommentiert und gesehen, wenn wir jetzt auf die Ukraine blicken oder jetzt auch auf den jetzt nicht mehr ganz so frisch zurückliegenden Wechsel der Hausanwärterschaft im Weißen Haus in Washington. Wie wird das in Griechenland wahrgenommen und rezipiert?
Ja, gerne. Vielleicht noch abschließend zum Thema Türkei. Interessanterweise gibt es bei diesem Thema einen Konsens unter allen Parteien im Parlament. Ich würde jetzt mal die ganz rechtsextremen ausnehmen, die natürlich einen sehr viel nationalistischeren Kurs fahren und zum Teil dann auch Istanbul gerne wieder zurückhätten. Aber unter den großen demokratischen Parteien gibt es da einen Konsens im Kurs gegenüber der Türkei. Vielleicht das noch als Ergänzung. Mit der Regierung Mitsotakis, also mit der konservativen Regierung, die seit 2019 am Ruder ist, an der Macht ist, gibt es einen ganz klaren Kurs, der die USA unterstützt. Also Amerika wird als einer der wichtigsten Verbündeten gesehen. Die Amerikaner haben mehrere Militärbasen in den letzten Jahren hier auch ausgebaut, von Kreta bis über Peloponnes bis hoch nach Alexandroupoli, also Nordgriechenland. Von daher würde ich sagen, gibt es da ja auch in Bezug auf den Krieg in der Ukraine eigentlich ein ganz klares Bekenntnis der Regierung zum Kurs Europas, da gibt es keine abweichenden Haltungen, also man unterstützt die Ukraine. Es gibt da so, ich würde sagen, allerdings unter der Bevölkerung einen gewissen Dissens. Man ist mit der Ukraine historisch gesehen sehr eng verbunden, denn es gab dort in der Antike Siedlungen, Städte, also es gab einen engen Austausch mit der Region und das setzt sich bis heute fort. Also es gibt auch sehr viele Ukrainerinnen und Ukrainer, die in Griechenland schon lange leben, hier studiert haben, fließend Griechisch sprechen. Da gibt es also eine sehr enge kulturelle, gesellschaftliche Verbindung. Auf der anderen Seite, ich habe vorhin schon die griechisch-orthodoxe Kirche erwähnt, die in politischen Fragen ein absoluter Mitspieler und ein Machtfaktor ist, die natürlich sich sehr eng auch an Russland orientiert. Und viele Menschen wünschen sich, ja, natürlich, wie wir alle, ein Ende des Krieges, sagen aber auch ganz klar, man muss da auf Putin mehr zugehen. Also das ist so eine Diskrepanz, würde ich mal sagen, zwischen der politischen Linie auf der einen Seite und dem, was die Menschen im Land sagen. Und sie sind auch dagegen, dass Griechenland in irgendeiner Weise diesen Konflikt militärisch unterstützen würde. Ich glaube, das waren über 60%, die sich dagegen aussprechen.
Dann vielen Dank euch erstmal für diesen breiten und stellenweise sehr tiefen Einblick in die griechische Gesellschaft. Nun kommen wir dem Ende unseres Gesprächs und der Sendung entgegen. Und lasst uns doch die nächsten 5 Minuten noch mal Zeit nehmen, um zu schauen, was die Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung vor Ort ist. Ihr hattet es schon an einigen Stellen gesagt, was ihr für Projekte oder ähnliche Vorhaben habt, beziehungsweise immer wiederkehrende Dialoge. Ihr seid im Vergleich zu anderen Auslandsbüros, seid ihr uns als Landesbüro in Thüringen, zumindest was die personelle Ausstattung angeht, sehr nah. Ihr seid nämlich zu viert oder nur zu viert. Das ist sicher auch, wenn man sagt, wir haben quasi den Luxus und können einen kleinen Freistaat hier in Deutschland betreuen zu viert. Ihr müsst doch ein Land betreuen, was vielleicht jetzt bevölkerungsmäßig nicht in den Top-Ligen mitspielt, aber doch flächenmäßig und wenn man auch schaut, die ganzen Inseln, die dazugehören, sehr, sehr breit aufgefächert ist. Was sind die Schwerpunkte eurer Arbeit? Da kann Monika sicher vielleicht auch schon ein bisschen was sagen. Das Büro in Griechenland wurde 2012 wieder gegründet. Was sind so die Schwerpunkte der Arbeit in der Retrospektive? Beziehungsweise was sind auch Dinge, wo ihr sagt, da wollt ihr jetzt, da setzt ihr aktuell oder auch zukünftig, wollt ihr dort Impulse für die griechische Gesellschaft oder auch im europäischen Kontext setzen?
Ja, als das Büro 2012 wieder aufgemacht wurde, standen natürlich die deutsch-griechischen Beziehungen ganz klar im Zentrum, im Fokus. Das heißt, alles, was wir eigentlich an Maßnahmen, an Projekten gemacht haben, hat sich auf diese bilateralen Beziehungen fokussiert. Das hat sich dann mit der Zeit und ja, auch nach Ende der Wirtschaftskrise und nachdem sich die Beziehungen zwischen beiden Ländern doch erheblich verbessert und auch wieder normalisiert haben, geändert. Ich kann vielleicht sagen, so aus meinem Bereich, denn wir haben uns die Themen so ein bisschen aufgeteilt. Also ich betreue das Thema Klimawandel, soziale Gerechtigkeit. Da haben wir zum Beispiel ein Projekt laufen, schon jetzt im dritten Jahr. Das nennen wir, sage ich mal, unter uns Eco-Islands, also ökologische Inseln. Da geht es um einen Austausch mit anderen Ländern in Europa, die also auch Inseln haben. Dieses Jahr werden wir uns mit Kroatien und der Türkei, also mit Experten und Politikern aus den Ländern auf einer Insel in der Ostägäis treffen und schauen, wie können Inseln als sogenannte, ja, als kleine Laboratorien, als Testbeds fungieren bei der Energiegewinnung, bei der nachhaltigen grünen Energiegewinnung. Bei dem Umgang mit Wasser, bei der Müllentsorgung, bei Tourismusmanagement und was kann man voneinander lernen? Das ist zum Beispiel ein Projekt und vielleicht noch ein zweites Thema, weil es vorhin auch zur Sprache kam, Rechtsextremismus. Wir hatten ja in den Krisenjahren bedauerlicherweise eine neofaschistische und auch sehr gewaltbereite Partei im Parlament. Und damals haben wir dann angefangen, uns auch als Ebert-Stiftung in dem Bereich dagegen zu engagieren. Da ging es vor allem um Aufklärung für junge Menschen. Was ist das eigentlich, Rechtsextremismus, Faschismus? Was bedeutet das für uns im Alltag? Was sind die Gefahren? Und an dem Thema bleiben wir auch weiter dran. Wir werden diese Broschüre, die wir haben damals eine sehr, sehr erfolgreiche Broschüre gemacht, die dann über ganz Griechenland verteilt wurde, werden wir neu auflegen. Vielleicht, weißt du, euch noch was zu Reparationen oder willst du noch was
Ja,
sagen zu?
das wollte ich gerade noch anschließen. Das ist Was du gesagt hast, wir machen, also der Grund, warum das Büro gegründet wurde, erstmal war eben die Verbesserung der deutsch-griechischen Beziehung. Und da sind wir auch weiterhin, also wir machen nicht mehr so viel, aber wir machen noch einiges. Und wir haben auch eine Studie gemacht zu den deutsch-griechischen Beziehungen zum aktuellen Stand. Und natürlich eine Frage ist auch immer, wie geht man mit der Vergangenheit um? Und was in Deutschland, glaube ich, weniger im Bewusstsein ist, aber hier noch sehr stark im Bewusstsein ist, ist eben die deutsche Besatzung. Und hier gibt es ja weiterhin eben diese Märtyrertümer und die Frage der Reparation ist zwar für die deutsche Seite juristisch abgeschlossen, für die griechische Seite aber eben noch nicht. Aber das ist auch was, wo wir als Ebert-Stiftung schwer was machen können. Wir sind eine deutsche Organisation und es ist zum Teil auch immer noch, es ist sehr bewegend und auch, aber auch problematisch, eben als Deutscher zum Teil in diese Märtyrerdörfer zu gehen. Und wir sind nicht unbedingt willkommen. Und möchtest du noch was hinzufügen, oder?
Ja, wir sind nicht willkommen. Wir waren aber trotzdem in zwei Märtyrerdörfern und haben dort Veranstaltungen
Super,
gemacht.
ja.
Und das ist dann, das erfordert wahnsinnig viel Fingerspitzengefühl und sehr, sehr viel Diplomatie. Und wir wurden auch also angegriffen jetzt auf verbaler Ebene in den Medien vor Ort. Aber gut, das sind Sachen, mit denen wir leben und mit denen wir dann, wo wir dann auch gerne die Auseinandersetzung und die Argumentation suchen. Aber es ist ein schwieriges Thema und
Ja.
man muss sich dem dann über Umwege annähern. Also man kann nicht direkt drauf losgehen, sondern muss dann schauen, über welche anderen Themen kann man sich dem annähern und für eine Verständigung und eine Annäherung arbeiten in dem Bereich. Genau.
Also, und sehr viel angenehmer ist es, wenn man dann weiter zurückgeht in die Geschichte. Du hast es vorhin genannt, Mutterland der Demokratie. Und das ist natürlich, wenn man als Vertreterin einer Stiftung, die sich Demokratie auf die Fahnen geschrieben hat, Demokratieförderung nach Griechenland kommt, und sich auch noch ein bisschen für die Antike interessiert, dann ist das natürlich erstmal wow. Ja, also dann stand ich hinter der Akropolis also dem alten Versammlungsort, wo die ersten demokratischen Versammlungen waren. Also es ist einfach, es ist da, es ist mitten in der Stadt. Und ich empfinde auch die politische Kultur. Man diskutiert sehr gerne. Und man streitet sich auch gerne, aber dann ist es auch wieder okay. Also es ist so eine Diskussionskultur und ich habe versucht, das ist so ein bisschen auch eins meiner Herzensprojekte, das auch für uns zu nutzen, hört sich jetzt komisch an, aber so, mir zu überlegen, was mache ich damit? Ja, und natürlich, du hast es vorhin gesagt, alle sind, also offiziell ist man hier mit den USA und auf Trumps Seite. Aber natürlich, wir haben ja auch die Zeitenwende oder wir spüren alle die Zeitenwende. Und viele Griechen fragen sich, wie geht's weiter? Und wir haben ein Format gegründet, nennen wir politischer Salon, wo wir uns einfach mal zusammensetzen und diskutieren und wirklich die großen Themen diskutieren. Also ein Thema war Democracy under Pressure. Jetzt das nächste Thema haben wir morgen, da geht es um Vertrauen. Also Vertrauen in Institutionen, Vertrauen in die Politik. Und wo wir auch nicht nur unter uns, hier, sag ich mal, unter den Sozialdemokraten diskutieren, sondern es wirklich offen ist. Natürlich Chatham House Rules, dass nicht nach außen dringt, dass man wirklich frei reden kann, aber auch mal eben sich überlegen kann, was müssen wir vielleicht verändern? Was müssen wir in unseren Institutionen verändern? Oder müssen wir was in unseren Institutionen verändern? Wir hatten, da bin ich jetzt wieder auch bei einem wunderbaren Thema, was Monika bearbeitet hat. Wir haben eine Jugendstudie herausgebracht zu Griechenland. Und eines, also wir haben jetzt in der ganzen Region haben wir das gemacht, aber eben auch in Griechenland. Und eine der wichtigsten Erkenntnisse war, Jugendliche sind sehr interessiert, was in der Politik passiert und was in ihrer Gesellschaft passiert. Aber sie haben null Vertrauen in die Institutionen und schon gar nicht in die Politik. Und was machen wir damit? Ich meine, es ist ja auch eine ähnliche Situation in Deutschland, aber muss man da nicht auch mal über ein bisschen out of the box denken? Muss man nicht sagen, sind die Institutionen so, wie wir sie haben, die Parteien so, wie sie organisiert sind, so, wie sie aufgestellt sind, kann man da nicht was anders machen, dass die Demokratie in unseren Ländern wieder lebendig wird und dass sich jeder und jede einbringen möchte, kann und möchte und dann auch repräsentiert fühlt?
Das ist ein schöner Abschluss, gerade aus Griechenland, der Wiege oder dem Mutterland der Demokratie. Liebe Monika, liebe Regine, wir haben eine ziemliche Punktlandung hingelegt. Hab vielen Dank, dass ihr uns heute mitgenommen habt nach Griechenland. und euch die Zeit genommen habt. Ich wünsche euch noch einen halbwegs entspannten Arbeitstag und dann vor allen Dingen einen nicht allzu stressigen Weg zurück nach Hause. Und Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, danke ich, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Wie gesagt, wir machen jetzt eine kleine Pause und es wird mich freuen, wenn wir uns danach wiedersehen und Sie uns treu bleiben und mit uns in die Welt blicken. Bis dahin, machen Sie es gut und auf bald.